Was in Deutschland fehlt, ist ein Verständnis dafür, wie das Land tickt, wie die chinesische Führung und wie Chinas Bürgerinnen und Bürger denken. Es fehlt Wissen über Chinas strategisches Handeln und seine Ziele, schreibt der Wirtschaftsjournalist Felix Li. Wie gut, dass er heute hier ist, um uns ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Li, Sie sind in Wolfsburg und in Shanghai und in Peking aufgewachsen. Sie waren 9 Jahre Korrespondent in Peking und sind jetzt hier in Berlin für die Süddeutsche Zeitung und Wirtschaftsjournalist. Wie kann es eigentlich sein, dass trotz so vieler Jahre intensivster wirtschaftlicher Beziehungen zwischen China und Deutschland immer noch so wenig bekannt ist über China, über die Mentalität der Menschen, wie sie leben? Wie kann das sein?
Tja, also ich glaube, zum einen ist der Grund, inzwischen sind zwar 40 Jahre Wirtschaftsbeziehungen, aber der Aufstieg, der ging ja so rasant innerhalb so kurzer Zeit. Ich glaube, da hat die hiesige Gesellschaft teilweise das nicht mitgemacht oder beziehungsweise nicht mitbekommen, wie schnell und wie intensiv diese Beziehungen wurden. Und also ich glaube schon, dass inzwischen kann man schon sagen, also gibt es deutschlandweit sicherlich Zehntausende, die in irgendeiner Weise schon mit China geschäftlich, beruflich, auch akademisch zu tun hatten. Also da fehlt es nicht an China-Kompetenz. Aber in der Breite ist China vielen immer noch fremd. Und das merkt man ja auch im Journalismus. Also wenn ich mal gucke, wie viele Korrespondenten, wie viele Journalisten in Washington sind, zu den Wahlen, zu den US-Wahlen fahren und wie wenig dann von unserem Metier in Peking vertreten ist, da merkt man dann schon auch, dass da große Unterschiede sind. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir Journalisten, dass im Journalismus nicht ausreichend Korrespondenten sind, wie das eigentlich für die Beziehung angemessen wäre.
Das Thema China war ja in den letzten Wochen vor allen Dingen durch die Schlagzeilen im Handelsstreit mit den USA sehr präsent, auch in Deutschland natürlich, Auswirkungen auf die Börsen und so weiter. Nun gibt es inzwischen einen Deal und ein Moratorium. Das soll aber alles nur 90 Tage halten. Wie wäre jetzt Ihre Prognose? Ist damit der drohende Zollkrieg abgewendet oder ist das nur ein Zwischenatmen und das Kräftemessen geht weiter?
Ja, das Kräftemessen geht definitiv weiter. Also es ist meines Erachtens ist es ja nicht mal ein Aufatmen. Also die Zölle sind von 145% auf chinesische Waren in die USA auf jetzt 30%. Das ist erstmal viel. Aber auch 30%, das ist ja eine Menge. Also viele der chinesischen Unternehmen, die ja so ziemlich fast alles den USA an Konsumwaren geliefert haben, die haben eine Gewinnmarge von 30-40%. Und wenn 30% dafür für Zölle anfallen, dann lohnt sich das Geschäft nicht. Also der Handel, der wird jetzt auch trotz dieses 90-tägigen Moratoriums massiv handeln. Das sieht man ja auch an den Häfen in China. Der Handel steht momentan quasi still mit den USA. Und was dann nach den 90 Tagen wird, also das muss man jetzt sehen, wie viel verhandelt wird. Ich glaube, Trump dämmert nach und nach, dass ist ja keineswegs so, dass er damit nur die Chinesen bestraft, sondern auch vor allem die eigenen Menschen im eigenen Land. Da muss man mal sehen, wie viel Erkenntnis er noch in diesen 90 Tagen gewinnt, um von diesen absurd hohen Zöllen abzulassen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, und das ist ja nicht nur Trump, der Konflikt zwischen China und den USA, der ist ja das ist ja das zentrale Thema für die Amerikaner. Sowohl für die Republikaner als auch für die Demokraten, die Abhängigkeiten, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China, das wollen sämtliche Politiker in den USA angehen. Also insofern richte ich mich zumindest darauf ein, dass uns das Thema noch eine ganze Weile verfolgen wird.
Nun haben wir ja mehrere Pressekonferenzen, Reden und so weiter von Trump gehört. Wir haben ihn, so wie wir ihn inzwischen ja häufig erleben, als relativ impulsiv erlebt. Einige sagten, der irrlichternde US-Präsident, während wir Regierungschef Chinas, Xi Jinping, wenn überhaupt nur ruhig mit einem milden Lächeln gesehen haben. Und das war ja doch ein sehr eklatanter Unterschied. Ein direktes Gespräch hat es nicht gegeben, offenbar. Was würden Sie sagen, wer hat sich hier zumindest für diesen momentanen Deal als der bessere Stratege erwiesen?
Naja, also China leidet schon auch unter diesen Handelszöllen. Also wie gesagt, der Handel, das ist immer eine gegenseitige Abhängigkeit. Und wenn der größte Handelspartner oder der größte Absatzmarkt der Chinesen quasi von heute auf morgen wegfällt, dann leidet China auch. Aber man muss sagen, also zum einen hat Xi Jinping vor allem den längeren Atem. Und die Chinesen sind auch anders als die Europäer, sind besser vorbereitet. Also unter Trump 1 gab es diese Drohung auch schon. Und vor Trump, wie gesagt, auch Obama hat und Hillary Clinton haben schon angekündigt gehabt, gegenüber China doch anders vorzugehen als in den Jahrzehnten zuvor. Und da hat sich China sukzessive vorbereitet, dass das jetzt alles passieren wird, indem man Abhängigkeiten vom Westen auch abbaut. Also vor allem im technologischen Bereich, aber auch vielen, vielen anderen Aspekten. Und umgekehrt hat ja China wiederum Abhängigkeiten, zusätzliche neue Abhängigkeiten geschaffen. Also wir reden von den seltenen Erden, die ja so notwendig sind für alle modernen Technologien. Aber auch in vielen anderen Hochtechnologien hat China zusätzliche Abhängigkeiten geschaffen. Und das bringt natürlich auch Trump jetzt in Bredouille. Das merkt er jetzt erst. Aber es bringt natürlich auch die Europäer in Bredouille, weil diese Abhängigkeit groß ist und deswegen man den Chinesen nicht einfach sagen kann, okay, wir wollen euch jetzt so oder so bestrafen, weil China hat jetzt immer eine Gegenwaffe.
Zu dieser Vorbereitung, von der Sie sprechen, gehört ja offenbar auch, das fand ich sehr interessant in Ihrem Buch, ein strategisches Denken, ein strategisches Wissen, das, wenn ich es richtig verstanden habe, in China allgegenwärtig ist. Jetzt muss ich das nachschauen, damit ich es nicht falsch lese. Und Hintergrund von dem Ganzen oder der erste soll ein Militärstratege 500 vor Christus gewesen sein. Oh Gott, jetzt sage ich es falsch, namens Sunze. So ähnlich, ja. Haben Sie mir gerade gesagt. Gut, ja. der eine Menge Ratschläge für Politik und Staatsführung offenbar aufgeschrieben hat, die heute immer noch in den Hinterköpfen der Chinesen eine Rolle spielen. Dann habe ich mir die mal angeguckt. Zum Teil, muss ich sagen, sind die durchaus unterhaltsam erstmal zu lesen. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch aus dem Kapitel Strategien bei Gleichstand von Herrn Sunze, führe das Schaf mit leichter Hand. Haben Sie das Gefühl, dass das eine Rolle gespielt hat in den Überlegungen von Xi Jinping?
Also genau, diese 36 Strategeme von dem besagten Sunze, wo man ja bis heute gar nicht weiß, ob es den in der Form wirklich so gegeben hat oder ob das eine Ansammlung von Ratschlägen von vor 2500 Jahren war. Die klingen erstmal so ein bisschen simpel. Und die hat auch nicht unbedingt jeder chinesische Bürger, aber auch wahrscheinlich auch nicht jeder Staatsanwalt, Lenker immer im Kopf. Aber dieses Denken, das prägt natürlich das inklusive bei mir, der ich in Wolfsburg aufgewachsen bin. Also wenn man sich diese Strategien mal anguckt, wie gesagt, die sind 2500 Jahre alt und klingen erstmal relativ simpel, aber die sind halt nicht, die sind im Grunde, ja, wie soll man sagen, also sehr nutznießerisch gedacht. Also was bringt mir in der jeweiligen Situation immer am meisten? Und man kann sagen auch, das zeichnet heute das pragmatische, manche sagen auch das unmoralische Denken der Chinesen aus oder beziehungsweise aus der jeweiligen Situation immer das, den Nutzen draus zu ziehen, also sehr nutznießerisch. Mhm. Aber das wird in China alles gar nicht so als so negativ gesehen, wie das hier häufig klingt. Und deswegen ist man hier, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen überrascht, bis hin zu schockiert, wie die Chinesen handeln. Also um es ganz konkret zu machen, China war sicherlich kein großer Fan davon, dass Putin die Ukraine angreift. Wenn man sich auch anguckt, Chinas neue Seidenstraße, nämlich China mit Europa infrastrukturell besser zu verbinden, die sahen ja Russland überhaupt gar nicht vor. Das sollte ja die Südroute, also über die Ukraine nehmen. Aber man war dann ganz, ganz schnell dabei, umzudenken, strategisch umzudenken. Und als Putin dann die Ukraine angegriffen hatte, hat man da den Nutzen draus gezogen. Und heute ist China der größte Nutznießer aus diesem Krieg. Die Gaslieferung, die vorher billig nach das russische Gas, das vorher billig nach Europa floss, das fließt jetzt nach China. Die Sanktionen, die westlichen Sanktionen, in diese Lücken sind die Chinesen vorgedrungen und die sind da gekommen nach Russland, um zu bleiben. Und was sicherlich der größte Faktor ist, plötzlich ist Moskau, der lange Zeit ein Rivale von Peking war, der große Bruder oder was in der Rolle, wo sich China als der Kleinere immer gar nicht gern gesehen hat, plötzlich ist Russland der Juniorpartner der Chinesen. Russland ist jetzt abhängig von China. Und sicherlich war es natürlich auch ein Schlag gegenüber dem Westen, vor allem den USA, denen auch mal eins auszuwischen. Also insofern, da findet ganz, ganz schnell in China ein strategisches Umdenken statt. Und das, kann man sagen, geht tatsächlich auch ein Stück weit auf Sun Tzu zurück, der das in seinen Kriegsstrategien schon immer dafür plädiert hat, immer flexibel zu denken und zu gucken, wo kann man Nutzen rausziehen und vielleicht auch nicht immer alles so frontal zu sehen oder so grundsätzlich schwarz-weiß, sondern auch zu gucken, wo kann man mal die Lücken füllen, die der Gegner hinterlassen hat.
Ist es aber nicht trotzdem so, dass China sich im Grunde genommen in der Zwickmühle befindet? Wirtschaftspolitisch sind die Europäer ja nun wirklich auch von Interesse. Sicherheitspolitisch, wir haben gesehen, Xi Jinping war der Stargast am 9. Mai in Moskau und stand neben Wladimir Putin. Wie kann es dann überhaupt gehen, dass man das noch übereinander bekommt? Sie sagen ja, durchschlängeln, irgendwie die Situation nutzen. Nur auf Dauer riskiert China natürlich damit auch einen Absatzmarkt wie Europa. Das würde ja auch den Chinesen durchaus schaden.
Ja, sicher. Also, und deswegen, da merkt man ja auch, wie nachdem man während der Pandemie doch eine sehr feindliche Diplomatie von Peking aus gepflegt hat, also diese Wolfskrieger-Diplomatie, dass man jetzt umgeschwenkt ist in eine Schamoffensive gegenüber den Europäern. Vor allem, weil sich die Konflikte mit den USA jetzt auch unter Trump, aber auch schon unter Biden zugespitzt haben, sucht man sich jetzt wieder Verbündete. Aber ich glaube, was die Chinesen in den letzten Jahren, die chinesische Staatsführung, doch sehr schnell gelernt hat, wie kurzlebig oder wie kurzfristig man gerade im Westen denkt. Und das tut man in China halt nicht. Man denkt da schon immer viel, viel langfristiger. Das klappt jetzt auch nicht immer und man muss auch
gesehen, umdenken. Aber so eine ziemlich kurzfristige Frage gerade gestellt.
Ja, fällt mir aber, auf. Aber tatsächlich verlässt man sich so ein bisschen drauf, wenn der Westen gestern noch sauer oder die Bundesregierung gestern noch sauer auf China war, kann das ganz schnell auch wieder umdrehen, je nachdem, wie charmant man dann auch gegenüber dem Westen auftritt. Und ein Stück weit, vielleicht nicht immer so wie erwünscht von Pekinger Seite, aber ein Stück weit funktioniert das ja auch.
Mhm. Über Jahre präsentiert ja China Wirtschaftswachstumsdaten, die uns nur träumen lassen. Jetzt habe ich gesehen, letztes Jahr waren es nur noch 5%. Da wären wir überglücklich in Deutschland im Moment. Gleichzeitig ist dann also auch dort von einer Form von Wirtschaftsflaute die Rede bei 5%, die eine Konsumflaute nach sich zieht. Erzählen Sie uns doch was über die Menschen. Wie geht es da? Wie fühlen Sie sich und wie kommen Sie vor allen Dingen auch mit dieser Regierung zurecht?
Naja, die Wachstumsraten, die Wirtschaftswachstumsraten in China, die kommen nicht von ungefähr. Also das ist häufig staatlich betrieben oder befeuert. Mhm. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, der chinesische Staat würde sich mal aus all diesen staatlichen Investitionen raushalten, dann hätte man nicht 5% Wachstum, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt auch so eine ähnliche Situation wie in Europa, eher eine Stagnation, weil die Probleme sind natürlich groß, die weltwirtschaftlichen Probleme und China als größtes Exportland der Welt hängt dann natürlich mittendrin. Wenn es in der gesamten Weltwirtschaft schlecht geht, geht es in China auch schlecht. Aber Chinas Führung hat dann schon sehr stark verstanden, und insofern ist China halt eben keine Marktwirtschaft, sondern immer noch eine Planwirtschaft, dass wenn der Markt gerade nicht so rund läuft, dass der Staat umso mehr sich da reinhängt. Man kann auch sagen, das ist keynesianische Wirtschaftspolitik, aber China geht da noch ein Stück weit drüber hinaus. Also die treiben diese Wachstumsraten in die Höhe. Wenn man die Menschen heute fragt, dann muss man sehen, halt kommt drauf an, wen. Also die Leute, die in den letzten Jahrzehnten massiv von dem Export, vor allem in den Westen, vor allem in die USA, von profitiert haben, die leiden jetzt natürlich. Und das sind viele mittelständische Unternehmen, das sind, ich sage immer auch mal, viele Konsumartikelhersteller, die wirklich von diesem Export gelebt haben. Und bei denen sind diese Geschäfte jetzt eingebrochen und die leiden. Dann gibt es die Tech-Unternehmen, die tatsächlich teilweise auch staatlich angefeuert, aber durchaus auch mit eigener Innovation unglaublich viel Wirtschaftswachstum schaffen und ja nicht nur dem Silicon Valley in vielerlei Hinsicht gleichgezogen sind, sogar in einigen Bereichen sogar überlegen. Die Europäer spielen in dem Bereich überhaupt keine Rolle mehr. Das ist allein jetzt ein Wettkampf zwischen China und den USA. Und das ist wahre Innovation, die da stattfindet. Und dann gibt es ungefähr noch ein Drittel bis eine Hälfte der Bevölkerung, die den versprochenen Wohlstand, die KP in den letzten Jahrzehnten den Chinesen versprochen haben, und der einen Hälfte das auch erfüllt hat, aber der anderen halt eben noch nicht. Und solange dieses Versprechen glaubwürdig immer noch vermittelt wird, dass sie nämlich da auch aufsteigen werden, ist meines Erachtens da immer noch sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, auch wirkliches Wachstum zu schaffen. Also Wirtschaft ist ja Psychologie. Mhm. Und wenn die Psychologie, wenn die Führung das glaubhaft vermitteln kann, hey, ihr ungefähr eine halbe Milliarde Menschen, ihr könnten auch noch diesen Wohlstand erreichen, den die andere Hälfte ungefähr erreicht hat. Das befeuert natürlich, das schafft eine unglaubliche Dynamik und die ist vielleicht nicht mehr ganz so krass oder so doll vorhanden, wie es in den Nuller- und Zehnerjahren vorhanden, aber sie ist immer noch vorhanden. Und das stabilisiert natürlich die Wirtschaft in China auch.
Da gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich vermutlich genauso über die Medien stattfindet.
Über die Propaganda.
Genau. Ja. Was wird überhaupt berichtet in China? Also wenn man sich abends hinsetzt und Fernsehen schaut, also kommen zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen auch vor, die wir ja irgendwie sehr im Auge haben, was die Uiguren angeht, oder ist das alles ganz, ganz gestanzt?
Nein, die eigenen Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land, die finden natürlich in den Medien, in den staatlich kontrollierten Medien überhaupt nicht statt. Was man im Fernsehen sieht, das sind natürlich häufig diese Propagandaverlautbarungen und dann alles Mögliche an Unterhaltung. Das sind aber die staatlichen Medien und die leiden natürlich genauso drunter wie in vielen anderen Ländern auch. Die leiden drunter, was zugleich in den sozialen Medien stattfindet. Und da findet in China genauso auch sehr viel statt. Da werden vielleicht auch nicht unbedingt die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang oder Tibet zum großen Thema gemacht. Dann eher, aber auch da funktioniert ja die Zensur, dass sie da gleich eingreift. Aber wer so gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, teilweise die Krisen im Ausland und so weiter betrifft, die werden da auch eifrig da diskutiert und hin und her gepostet. Vieles natürlich, und das ist natürlich dann der Nachteil, so wie hier auch mit den sozialen Medien, da weiß man häufig nicht, was wahr ist. Viel Fake News, da findet auch viel Propaganda statt. Aber da ist das Spektrum natürlich schon auch sehr viel breiter als das, was offiziell da verlautbart wird.
Einen fast schon absurd anmutenden Zusammenhang schildern Sie in Ihrem Buch, dass eben gerade durch die Überwachung oder Bespitzelung der Leute eben wahnsinnig viel Datenmaterial zusammenkommt, was in Sachen KI China einen schier uneinholbaren Fortschritt verschafft, dass Elektromobilität, dass die E-Autos die besten Programme haben, wie sie fahren und so weiter. Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen erklären, wie das zusammenhängt, weil das ist schon ein sehr seltsam anmutender Zusammenhang.
Ja, wir im Westen haben ja bei China immer lange Zeit gedacht, China wird sich, je mehr Freihandel stattfindet, je mehr wirtschaftlicher Wohlstand geschaffen wird, desto freier müsste eigentlich auch die Gesellschaft werden. Und tatsächlich ist das Gegenteil eingekehrt, also passiert. Also gerade wenn es um diese neuen Technologien geht, erweist sich plötzlich Überwachung als unglaublicher Vorteil, nämlich weil da so hemmungslos sowohl von staatlicher Seite als auch von den Tech-Unternehmen Daten gesammelt werden können. Also Datenschutzbewusstsein spielt in China überhaupt keine Rolle. Das kennen die Leute auch nicht, sind da auch relativ bereitwillig, dann auch alles mehr oder weniger nicht nur zu nutzen, sondern freizugeben. Und zumindest für bestimmte Bereiche, wenn es ums autonome Fahren geht, wenn es um vielen Bereichen der KI, anwendungsbezogenen KI geht, dann erweist sich das tatsächlich plötzlich ein Vorteil, dass da so dermaßen viele Daten vorhanden sind, mit denen diese Tech-Unternehmen arbeiten können. Man muss aber auch sagen, und deswegen würde ich auch sagen, ist das Rennen noch nicht ausgemacht. Also wir sehen das jetzt ja auch, also China hat ja die eigene KI-Modelle jetzt im Einsatz. Aber ganz kritische Themen sollen da ja natürlich auch nicht stattfinden. Und wie sehr die Führung dann die KI noch unter Kontrolle behält, Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren nochmal eine spannende Frage werden, weil das kann natürlich auch hemmen. Also wenn man in ein DeepSeek, also dem chinesischen KI-Modell, zum Beispiel Tiananmen eingibt, dann erscheinen keine Ergebnisse mehr. Und das betrifft natürlich auch viele andere Bereiche. Und das mindert natürlich die Qualität dieses KI-Modells schon, wenn viele Themen dort halt eben doch nicht stattfinden.
Sie schildern auch massive Probleme durch die Demografie. Es ist eine sehr überalternde Gesellschaft. Es wird kaum noch geheiratet, die Scheidungsraten steigen. Woran liegt das?
Naja, gut, zum einen natürlich moderne Gesellschaften, wo auch Frauen beruflich erfolgreich sind. Das sieht man auch in anderen ostasiatischen Ländern. Je moderner, gesellschaftlich moderner ein Land wird, desto selbstbewusster wird auch die Frau in der Gesellschaft, desto weniger abhängig sind Frauen dann auch vom Mann.
Sieht man auch in Europa.
Genau, also das findet in China halt eben auch statt. Aber was in China dazu kommt, ist diese Ein-Kind-Politik, die 30 Jahre lang gegolten hat, die führte dazu, dass, weil traditionell Jungs immer noch mehr zählten als Mädchen, dass es zu einer wahnsinnigen Abtreibung, vor allem wenn sich ein Mädchen abzeichnete, stattfand. Und nun leidet China unter einem enormen Überschuss an Männern und zu wenig Frauen. Die Frauen, die dann vorhanden sind, die sind dann natürlich auch umso selbstbewusster, die können sich halt aussuchen, viel mehr aussuchen, wen sie denn auch als Ehemann dann haben wollen. Aber es führt auch dazu, dass, und das ist auch eine Folge der Ein-Kind-Politik, wir haben ja inzwischen Generationen, die ja gar nichts mehr anderes kennen, als dass sie quasi wie die kleinen Kaiser und Könige in der Familie aufgewachsen sind, nämlich als einziges Kind. Es ist ja nicht nur so, dass sie keine Geschwister haben, sie haben auch keine Tanten, Onkels, keine Cousins, Cousinen, sondern stattdessen vier Großeltern, zwei Eltern. Und alles dreht sich um sie. Und die sind jetzt erwachsen. Und die merken, obwohl die Ein-Kind-Politik längst gelockert wurde, die jetzt so dazu ermutigt werden, sogar zwei oder drei Kinder zu kriegen, wollen das viele nicht, weil sie es gar nicht anders kennen. Sie finden das eine unglaubliche Belastung zu sehen, zu denken, man müsste da noch ein zweites Kind dann heranziehen. Und es ist inzwischen auch eine Kostenfrage, weil im chinesischen Denken durch die Ein-Kind-Politik inzwischen so dermaßen viel finanziell immer nur auf das eine Kind gesetzt wurde, auch in der Erziehung, kann man sich gar nicht vorstellen, wie man das stemmen soll, ein zweites Kind dann auch so viel Energie reinzustecken. Also insofern ist diese Ein-Kind-Politik in China, die das Ziel hatte, die Bevölkerung zwar zu kontrollieren, also das Wachstum zu kontrollieren, ist im Grunde völlig fehlgeschlagen, weil die sozialen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen, die sind enorm und die kommen jetzt zum Tragen.
Lassen Sie uns noch auf das deutsch-chinesische Verhältnis schauen. Was würden Sie sagen, wo ist Deutschland vor allem abhängig von China und wo ist China vor allem abhängig von Deutschland?
Also die deutsche Wirtschaft ist jetzt nicht komplett abhängig von China. Also wir können uns glücklich schätzen in diesen Tagen, dass wir den EU-Binnenmarkt haben, weil das ist auch weiterhin unser wichtigstes Standbein. Aber es gibt bestimmte Branchen, die sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr abhängig gemacht haben, und da muss man gar nicht nur von Branchen, da kann man von einigen Großunternehmen sprechen. Wir sprechen immer von den Big Five, nämlich Volkswagen, BMW, Mercedes, dann kommt BASF und Siemens und dann vielleicht dann im Weiteren zusammen alles, was mit der Automobilindustrie und dem Maschinenbau zusammenhängt. Und die haben eine erhebliche Abhängigkeit geschaffen, und denen fällt es natürlich schwer, wenn jetzt eine Bundesregierung, zumindest die vorige Bundesregierung, dazu aufgerufen hat, zu de-risken, weniger China-Geschäfte zu machen, dass sie sagen, das können sie gar nicht. Wenn sie vom chinesischen Markt absehen, dann sind sie weg vom Fenster. China war lange abhängig von westlicher Technologie, vor allem vom westlichen Know-how. Das muss man in bestimmten Bereichen vielleicht auch immer noch, wenn es bei den Halbleitern um die Hochleistungshalbleiter sind, aber da ist man ja nicht abhängig von den Europäern und auch nicht so sehr von den Amerikanern, sondern vor allem von den Taiwanern, weil die herstellen. Aber China hat diese Abhängigkeiten, gerade wenn es um Know-how geht, in den letzten Jahren massiv aufgebaut, und es wird immer weniger. Also die Abhängigkeit wird immer geringer.
Sie haben als erste Firma ja Volkswagen genannt, gerade eben. Volkswagen war ja sogar ein Marktführer in China. Das ist inzwischen auch nicht mehr so, weil der chinesische E-Automarkt einfach viel weiterentwickelt ist. Sie selbst haben ja ein sehr persönliches Verhältnis zu Volkswagen, weil Ihr Vater als Ingenieur in den 70er Jahren bei Volkswagen in Wolfsburg gearbeitet hat. Da hatten wir es nämlich noch genau umgekehrt mit dem Know-how Erzählen Sie uns die Geschichte.
Ja, Volkswagen war ja letztendlich eines der ersten westlichen Unternehmen, die es gewagt haben, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in dem damals völlig verarmten und bis dahin auch völlig isolierten Land, also vergleichbar mit dem heutigen Nordkorea, den Schritt zu wagen, in China eine Fabrik aufzubauen. Und mein Vater war durch Zufall involviert, weil er zu dem Zeitpunkt quasi der einzig Chinesischsprachige in ganz Wolfsburg, zumindest im ganzen VW-Werk war. Und dann, als dann plötzlich ohne Ankündigung der chinesische Maschinenbauminister vor dem Werkstor stand, um zu inspizieren, welche Fahrzeuge vielleicht für den damals noch völlig unterentwickelten chinesischen Markt vielleicht von Interesse waren, wurde mein Vater spontan herbeigeholt, um zu übersetzen. Und so bahnte sich dieses VW-Geschäft halt an. Und VW war halt tatsächlich in jeglicher Hinsicht ein Pionier. Nicht nur, dass sie da eine Autofabrik hingesetzt haben, sondern dass die auch als eines der westlichen Unternehmen auch Standards nach China gebracht haben, bis hin auch viele andere deutsche Firmen darüber nach China geholt haben. Und das auch erklärt, warum die Deutschen in den Jahren des Aufbaus in den letzten 40 Jahren halt nicht nur eins von vielen Industrieländern waren, die mit China, an dem chinesischen Markt interessiert waren, sondern ganz maßgeblich dazu zum chinesischen Aufbau der chinesischen Wirtschaft beigetragen haben. Und genau, und wenn man das runterbricht, geht es halt tatsächlich auf VW zurück und letztendlich dann gewissermaßen, also nicht sicherlich nicht als einzigen, aber auch auf meinen Vater, der dann halt zufällig als Übersetzer dazu geholt war und dann plötzlich mittendrin war in den Verhandlungen bei dem China-Geschäft.
Sie sind ja später dann auch mit der Familie umgezogen nach China. Das heißt, Sie sind als Kind sozusagen umgeschult worden von einer Schule in Wolfsburg in eine Schule in China. Wie haben Sie das erlebt? Das muss krass gewesen sein.
Naja, gut, oder? Es gab ja damals, ich war gar nicht auf einer chinesischen Schule, sondern das war die Deutsche Botschaftsschule, die damals noch sehr, sehr klein war. Wir waren, glaube ich, 30 Schüler verteilt auf 8 Klassen. Und unsere Schule bestand eigentlich aus einer Wohnung von Diplomaten. Die wuchs dann aber in den Jahren immer weiter an und daran merkte man, wie schnell das dann auch ging in den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. In den 10er Jahren, als es dann wirklich rund ging, hatte die deutsche Schule dann über 1000 Schüler. Wir hatten damals mit 30 angefangen. Aber ja, ich hatte, also ich war da zwar in erster Linie auf einer deutschen Schule, aber natürlich hat man dann als Kind viel vom Pekinger Alltagsleben mitbekommen. Ja, und es war rückständig. Also ich meine, das, was man vor allem in Erinnerung hat, waren die Massen an Fahrrädern, die es heute in Peking nicht mehr gibt. Die Fahrradwege gibt es zwar alle noch, aber die sind alle vollgestellt mit Autos. Und Fahrradfahren tut man in China, glaube ich, in Peking, wenn es nicht die Leihräder sind, selbst Fahrradfahren, das tun, glaube ich, nur noch Ausländer. Und das war natürlich völlig anders damals. Es war aber ein sehr... Man merkte die Öffnung, also wie schnell das ging. Mao hatte das Land über 30 Jahre komplett isoliert. Und man merkte in den 80er Jahren, nachdem der Nachfolger Deng Xiaoping Reform und Öffnung angekündigt hatte, wie bereitwillig die Chinesen auch waren, sich zu öffnen und wie neugierig sie waren. Und deswegen war jeder, der dann aus dem Ausland in der Zeit nach China war, war wie ein bisschen wie ein Star, weil die Chinesen so wissbegierig waren, wissen wollten, wie es im Ausland funktioniert und vor allem auch lernwillig waren. Und ich glaube, das zeichnet China in diesen Jahrzehnten und in den nachfolgenden Jahrzehnten auch wirklich aus, dass es halt ein Land war, was sehr wissbegierig, neugierig war und auch bereit war, auch aufzuschauen und von anderen vom Westen auch zu lernen.
Nun hat Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt, dass er so bald wie möglich auch einen Antrittsbesuch bei Donald Trump machen möchte. Würden Sie ihm raten, auch vielleicht mal zu versuchen, bei Xi Jinping vorbeizufahren?
Ja, unbedingt. Also weil China halt einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands und Europas bleibt und gerade jetzt auch im Konflikt Europas mit den USA natürlich Europa auch sehen muss, dass es auch andere Kräfte auf der Welt gibt. Aber also insofern ist Herrn Merz, und es gibt ja sehr, sehr viele auch Probleme, handfeste Probleme, die man mit der chinesischen Seite besprechen muss und auch besprechen kann. Also das, insofern würde ich ihm das unbedingt raten. Ich glaube, da diese Herangehensweise, wie das seine Vorvorgängerin oder auch unter Schröder, also Frau Merkel, Schröder, auch die Kohljahre oder so, da jetzt so völlig ich sag mir jetzt mal, ich will nicht sagen naiv, weil naiv war Frau Merkel ganz sicherlich nicht, aber da jetzt immer zu denken, dass nur aus diesen Beziehungen nur Gutes herauskommt, ich glaube, an diese Herangehensweise, die würde ich Herrn Merz nicht mehr empfehlen, weil man China ist heute unter Xi Jinping auch ein anderer Player, ein machtpolitisch viel aggressiverer Player, als das noch in den Nuller und auch zu Beginn der Zehnerjahre war. Und dem muss man auch begegnen. Und diese Abhängigkeiten bis hin zur Erpressbarkeit, die sind natürlich auch für Deutschland ein handfestes Problem. Die gilt es schon auch abzubauen, weil politisch erpressbar sein will man von keinem Land, vor allem nicht von China.
Wenn wir, was das angeht, nochmal in das Portfolio des Altstrategen Sun Tzu gucken würden, was würden Sie denn Friedrich Merz raten, als Strategie im Gepäck zu haben?
Ja, durchaus auch flexibel auf die Politik zu schauen, da nicht zu voreingenommen mit, ich muss jetzt mit einer Agenda knallhart das durchziehen, sondern auch bereit sein zu verhandeln. Hinter verschlossenen Türen lässt sich alles auf den Tisch bringen. Also es gibt immer diesen berühmten Gesichtsverlust in China. Das heißt, wenn man den Verhandlungspartner nicht in der Öffentlichkeit düpieren. Aber alles auf den Tisch bringen, das geht. Das tun die und hart verhandeln, das geht auch, das tun die Chinesen auch. Also insofern, da kann Friedrich Merz, sollte sich da auch nicht zu sehr zurücknehmen, weil Deutschland ist halt eben nicht nur ein kleiner Player von vielen, sondern doch auch aus chinesischer Sicht ein ganz wichtiger Player. Und vielleicht ist es auch ganz gut, nicht so eindeutig schwarz-weiß zu denken, weil genau das geht auch auf Sun Tzu zurück. Immer auch gucken, wie sich so die Konfliktlinien verschieben und dann auch flexibel zu agieren. Das kann man sicherlich, das sollte man im Zusammenhang mit China, aber auch in der gesamtweltpolitischen Lage, sollte man das sicherlich auch tun.
Spannend wird es in jedem Fall. Ich bin sicher, dass beide Länder das gleichermaßen mit großer Spannung beobachten. Felix Lee, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
Danke Ihnen.